Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Seit Pegida 2014 zum ersten Mal auf die Straße ging, kocht sie wieder hoch, die Diskussion um das christliche Abendland. Die Bewegung nennt sich im vollen Wortlaut bekanntlich patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Doch ist das wirklich so, hinterfragt Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal und hinterfragen die theologischen Tage der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Christliches Abendland, was soll das sein?
Ohne Orient kein Okzident, also ohne Morgenland kein Abendland.
Es wäre brandgefährlich, das Christentum als eine genuin europäische Religion zu bezeichnen.
Wann und wo war besagter Anfang? Nein, das Abendland wird nicht morgenländisch, aber im Abendland ist und wird immer mehr Morgenland. Mehr Morgenland heißt mehr Muslime. Mehr Muslime heißt mehr Religion.
Die Zukunft Europas wird ohnehin, meine Damen und Herren, nicht auf absehbare Zeit vom Christentum abhängen.
Wer, was, wo ist heute im Abendland noch wirklich christlich?
Ihr habt gerade schon den Hochschullehrer des Jahres 2017 gehört. Professor Michael Wolfsohn, emeritierter Historiker an der Bundeswehr-Universität München, befasste sich am 17. Januar 2018 mit der Frage nach eben jenem christlichen Abendland. Lasst uns doch mal klar denken. Wo kommt das Christentum eigentlich her? Aus Hamburg? Aus Saarbrücken oder aus Garmisch-Partenkirchen, wie Michael Wolfsohn gleich süffisant anmerken wird? Warum gibt es solche Streitigkeiten wie um die Grabeskirche eigentlich in Jerusalem und nicht in Jesewitz? Okay, jetzt haben wir unser Hirn schon mal ein bisschen in eine andere Richtung gedreht. Geht auch so weiter, heute und morgen im Hörsaal. Bullshit, heißt's am Ende. Das christliche Abendland hat so nie wirklich gegeben und wird es auch nicht mehr geben. Dazu zunächst Michael Wolfsohn. Er nennt das alles mehr Fiktion als Fakt.
Ich bin gerne dieser Einladung gefolgt, weil das eine intellektuelle Herausforderung für mich jedenfalls gewesen ist, vielleicht für Sie, also das müssen Sie beurteilen. Müll muss beseitigt werden. Geistiger Müll, wenn vom christlichen Abendland die Rede ist. Oder auch von der christlich-jüdischen Prägung des Abendlandes. Das alles ist mehr Fiktion als Faktum. Das christlich-jüdische oder meinetwegen jüdisch-christliche Abendland ist reine Wiedergutmachungssprache, weil wo und wenn ein Kollektiv sein schlechtes Gewissen dauerhaft beruhigen möchte. Der nicht selten geistlose Zeitgeist missversteht den Begriff des christlichen oder christlich-jüdischen Abendlandes. Da gibt es eher stammtischlerisch gröhlende Zeitgenossen, die sich patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Pegida, nennen. Sie wollen, wie sie sich und anderen einreden, das Abendland vor dem neuerlichen Untergang retten. Das ist der eine Meinungsstrom. Im anderen Meinungsstrom findet man sogar Wissenschaftler. Sie behaupten, Abendland sei Kampfbegriff der Islamophoben, also der Islamfeinde. Solche Wissenschaftler, meist Zeithistoriker, kennen im Wesentlichen nur ihr enges Fachgebiet. Sie sind das, was man Fachidioten nennt. Wer nur sein Minifach und nicht auch wenigstens die Grundzüge der Universalgeschichte kennt, schweige besser. Denn nur ein zeit- und raumübergreifender Blick von der Vorgeschichte über die Antike bis zur Gegenwart gibt darüber Auskunft, wer was oder seit wann sich hinter dem Begriff Abendland verbirgt. Das sei hier in der gebotenen Zeitkürze versucht. Zur Etymologie. Wir verdanken oder zutreffender verwenden den Begriff Abendland seit dem 16. Jahrhundert als Eindeutschung des traditionellen und dem Volkswissen meist unbekannten Wortes Okzident. Ohne Orient kein Okzident, also ohne Morgenland kein Abendland. Und es ward Abend und es ward Morgen, Anmerkung 1. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, eben nicht. Von Anfang an diente sowohl der Begriff Okzident als auch Abendland oft eher als polemische Abgrenzung des Westens vom Osten. Zur Geographie. Unter Abendland verstand dessen Untergangsprophet Oswald Spengler vornehmlich die Großregion Europa-Nordamerika. Sein Zeitgenosse Thomas Mann schüttete 1917-18 während seiner erzreaktionären Phase in den Betrachtungen eines Unpolitischen voller Verachtung teutonischen Met aufs römische Westeuropa. In der heutigen Jedermannsbibel Wikipedia zählen zum Abendland Westeuropa, vor allem Deutschland, England, Frankreich, die Iberische Halbinsel sowie Italien mit dessen Zentrum Rom. Doch gerade Rom ist ohne Athen das antike Hellas undenkbar. Wer zum Ursprung des Abendlandes dringen will, kann über das alte Griechenland nicht schweigen. Zu fragen wäre außerdem, weshalb ausgerechnet die Benelux-Staaten, Schottland und Irland, Irland mit seinen Missionaren im frühmittelalterlichen Germanien, Österreich und die Schweiz, nicht zu diesen Abendländern gehörte. Und kann man Polen, Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Kroatien, die skandinavischen Staaten oder das Baltikum ausschließen? Wann und wo war besagter Anfang? Zunächst war er sonnengeografisch. Bekanntlich geht die Sonne im Osten früh auf und dann im Westen unter. So einfach und wertfrei ist das. Wertfrei und geografisch inkorrekt, denn Europa ist zwar für Vorderasien der Westen, aber westlicher als dieser Westen ist Amerika. Wäre Amerika so gesehen das eigentlich westliche, also Abendland? Natürlich nicht. Eher ein kulturhistorischer Nachläufer, ein Kind des westeuropäischen Abendlandes. Hat sich dieses Kind emanzipiert? Gar die Eltern hier und da übertrumpft? Eher nein, wenn man an den heutigen aus Rheinland-Pfalz stammenden Präsidenten denkt. Wir erkennen sowohl geografisch als auch ideologisch oder kulturhistorisch ist der Abendlandbegriff mehr assoziativ als präzise. Nach Etymologie und Geographie zur Demographie. Absolut wertfrei war der demografisch-geografische Anfang des Abendlandes. Vor ca. 45.000 Jahren, neue Funde besagen viel früher, ungefähr 300.000, wanderte, egal, der Homo sapiens aus dem südöstlichen Afrika stammend über Westasien nach Europa. Westasien war damals so wenig der Orient bzw. Morgenland wie Europa der Okzident bzw. Abendland. Ideologiefreie Migration war Anstoß dieser fundamentalen weltgeografischen und weltdemografischen Veränderung. Ob diese Migration zugleich eine Inversion war oder mehrere und in welchen Schüben, ist wissenschaftlich zumindest umstritten. Werte bepackt, wurde der Ost-West-Gegensatz in der Antike. In der Antike als Abgrenzung zu dem, was in der Moderne im Sinne von Karl August Wittfogel als orientalische Despotie bezeichnet wird. Während der Perserkriege, also im vorchristlichen 5. Jahrhundert, wurde das erkennbar. Hier im hellenischen Westen, das modern formuliert aufgeklärte Athen auf dem Weg zur allgemeinen Partizipation aller Bürger, dort der Okzident mit seinen vermeintlichen gottgleichen Despoten. Zur Veranschaulichung empfehle ich die Perser von Aischylos. Zwar gibt es kaum ein mir bekanntes Werk, das auf der individuellen Mikroebene dem Feind gegenüber so viel Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit entgegenbringt, doch auf der kollektiven Makroebene ist auch in den Persern die Abgrenzung eindeutig. Persien, der Orient, wolle um Hellas, also den Westen, Zitat, fern im Westen, also dem Okzident, ein, Zitat, knechtisches Joch schließen. Als König, so lesen wir weiter, sei Darius, der Perserkönig, ebenso Gott wie sein Sohn Xerxes. Scheitert der Gottkönig, so Aischylos, so schuldet er dem Volk keine Rechenschaft. Im Jahre 472 vor Christus, im goldenen Zeitalter der athenischen Demokratie, war eine so unfreiheitliche Verfassung wie die der Perser nicht nur für Aischylos, sondern für alle seine Zeitgenossen schlichtweg verabscheuungswürdig. Zur Ideologie. Diese geografische West-Ost-Abgrenzung war zugleich und vor allem eben seit der Antike bereits ideologisch. Letztere wurde ebenfalls in der griechischen Antike auf innerhellenische Konflikte und Kriege übertragen. Hier Athen, dort Sparta. Beispielhaft dafür ist die Leichenrede von Perikles im Winter 431-30 vor Christus. Nachzulesen in Thukydides Peloponnesischem Krieg. Hier in der athenischen Demokratie, Freiheit, Recht, Menschenwürde, Individualität plus Polis, Gemeinschaft, Wohlstand und zugleich Hilfe für Schwache, Fremdenfreundlichkeit, Kunst, Kultur, Ästhetik. Dort im Militärstaat Sparta das genaue Gegenteil von all dem. Eine Abfolge von Abendland, Morgenland, die Ost-West-Invasionen, nicht Migrationen, stellen wir für die Antike seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert also fest. Zuerst stieß das Morgenland ins Abendland. Ost-West, das war zunächst die Invasions- und damit auch Ideologie-Richtung. Das änderte sich im 4. vorchristlichen Jahrhundert. Seitdem und bis heute beobachten wir unterschiedlich lange machtpolitische Wellen. Einmal schwappt die Welle von Ost nach West, ein anderes Mal von West nach Ost, dann wieder Ost, West, West, Ost und so weiter und so weiter. Anders als die meisten Historiker sehe ich im Verhältnis Abendland-Morgenland mehr zyklische als strukturelle Wirkungsfaktoren, was das Vorhandensein von Strukturen keineswegs ausschließt, aber die Faktoren eben anders gewichtet. Zurück vom Allgemeinen zum Besonderen ins vierte vorchristliche Jahrhundert. Nun stießen Griechen, genauer Makedonier unter Alexander dem Großen, vom Okzident in den Orient bis zum Indus. Aus ideologischer, machtpolitischer und religiöser Abgrenzung, aus Vernichtung und Feindschaft wurde Vermischung. Die hellenische Kultur wurde hellenistisch, sprich orientalischer. Aus der jeweils kleinen Welt der Stadtstaaten Polis wurde ein Weltreich. Das vormals freiheitliche Polis-Abendland verwandelte sich mehr oder weniger in eine orientalische Despotie. Aufstieg und Fall von Reichen. Das hellenistische Weltreich zerfiel, der römische Stadtstaat stieg zur Regional- und dann zur Weltmacht auf. Rom eroberte seit ungefähr 200 vor Christus schrittweise sowohl das hellenisierte Hellas als auch später nicht nur die hellenistischen Nachfolgereiche. Aus der römischen Libertas im Stadtstaat wurde seit Caesar und Augustus das Imperium Romanum. Wiederum vermischten sich Orient und Okzident, sowohl politisch als auch kulturell und ja, ebenfalls religiös. Nach Etymologie, Geographie, Ideologie und Demographie zur Theologie. Religion. Hier ist es wieder. Das eingangs erwähnte Stich- und für manche Reizwort. Am antiken Abendland ist bis zur Zeitenwende nichts. Und bis ins vierte nachchristliche Jahrhundert nur sehr wenig, wenn überhaupt christlich. Christlich im Sinne religiöser und kultureller Dominanz. Bis zur Zeitenwende, also Geburt Jesu, war das Abendland auch nördlich der Alpen nur polytheistisch und mehr oder weniger regional religiös geprägt. Am Anfang war das Abendland also alles andere als christlich. Seine Quelle war polytheistisch. Wer die Geschichte des Christentums auch nur oberflächlich kennt, weiß zudem, das Frühchristentum ist ohne Heidentum und erst recht ohne Judentum, sowie die Konkurrenz zum Judentum, personell, historisch, theologisch, geografisch, soziologisch sowie demografisch undenkbar. Und ja, das Christentum stammt aus dem Morgenland. So viel zur reinen Christlichkeit des christlichen Abendlands. Nicht nur im Heiligen Land war das Christentum bereits vor der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus in jeder Hinsicht sozusagen jüdisch durchmischt. Auch in der süd- und südwesteuropäischen Diaspora gab es diese wechselseitige Beeinflussung. Bekanntlich gehörten viele Diaspora-Juden bereits zur Zeit des Apostels Paulus, also wiederum vor der Judäa- und Tempelzerstörung, zu den ersten Christen. Man lese zum Beispiel die Paulusbriefe. Wer sie kennt, weiß, wovon die Rede ist. Die ersten Christen waren Juden und Tüttelchen Heiden. Zunächst war also das christliche Abendland nicht nur heidnisch, es war auch jüdisch. So gesehen wäre es auch von vor der Wiedergutmachungsära sinnvoll gewesen, vom heidnisch-jüdisch-christlichen Abendland zu sprechen. Das heidnische Element, meine Damen und Herren, ist derzeit wieder aktueller denn je. Man schaue nicht nur auf das fast vollständig religionsferne Ostdeutschland, sondern auch auf die rasante Säkularisierung des restlichen Abendlandes. Noch krasser, die Christlichkeit des Abendlandes wurde überhaupt erst durchs Morgenland ermöglicht, nämlich durch den Import des morgenländischen Christentums. Selbst dessen theologisch-geografische Folklore, also die heiligen Stätten des Christentums, blieben, was Wunder, bis heute orientalisch morgenländisch. Nazareth, Kapernaum, See Genezareth, Jesuskrippe war eben nicht in Garmisch-Partenkirchen verortet, sondern in Bethlehem, und das Urkreuz des Christentums wird zu Golgatha in Jerusalem lokalisiert. Zeitlich, meine Damen und Herren, sind wir immer noch in der römischen Kaiserzeit. Wir schauen aufs späte 4. Jahrhundert. Das Christentum ist etablierte Staatsreligion. Es folgte die Teilung des Reiches in je einen westlichen und östlichen Teil. Rom und Konstantinopel, das östliche Byzanz, war christlich, der westliche ebenfalls. Doch Byzanz war griechisch mit beachtlichen arianischen Einsprengseln. Der abendländische Westen, italienisch, italisch, lateinisch und seit dem späten 5. Jahrhundert nicht mehr römisch kultiviert, sondern germanisch barbarisiert. Wer wüsste nicht, dass und wie blutig die vornehmlich von englischen und irischen Missionaren wie Bonifatius und Kilian betriebene Christianisierung der Germanen war? Frankenkönig Karl, meist der Große genannt, taufte um 800 die Sachsen auf seine christliche Weise in einem Meer von Blut. Abendländische Hochkultur? Fragezeichen. Die Verchristlichung, Zivilisierung und Kultivierung der neuen Abendlandherrscher der Germanen dauerte Jahrhunderte. Und lange hielt sich etwa bei den Westgoten, welche die Iberische Halbinsel im 5. Jahrhundert erobert hatten, auch das ebenfalls morgenländische arianische Christentum. Diese christliche Variante, also das arianische Christentum, bestritt bekanntlich die Gottgleichheit Jesu kategorisch und verachtete wie der Islam, die beim Konzil von Nicea 325 nach Christus verfügte Trinität, also heilige Dreieinigkeit, als Zitat ketzerische Vielgötterei. In jedem Schulbuch ist zu lesen, die, ich füge hinzu, natürlich abendländischen Westgoten, seien 711 von den muslimischen Omayyaden besiegt worden. Seitdem habe der Islam die Iberische Halbinsel mehr oder weniger beherrscht, 1492 die Reconquista, die Muslime vertrieben. An dieser Schulweisheit ist so manches falsch. Erstens, endgültig vertrieben wurden die Morisken, also die scheinkonvertierten Muslime, erst zwischen 1609 und 1611. Zweitens, die Ergebnisse der internationalen und interdisziplinären In-Ara-Forschergruppe besagen, von einer islamischen Invasion auf die Iberische Halbinsel könne keine Rede sein. Vielmehr habe die westgotisch-arianische Aristokratie, also nochmal, die westgotisch-arianische Aristokratie, gegen ihre eigene, seit 589 unter König Rekaret I., Sie erinnern sich an den natürlich ganz genau, Also gegen den seit 589 unter Rekaret dem Ersten katholische Monarchie geputscht. Also arianische Aristokratie gegen römisch-katholische Monarchie. Hierfür habe die arianische Aristokratie vornehmlich Berber aus Nordafrika zur Hilfe gerufen und bekommen. Erst knapp 200 Jahre später könne man vom Islam als der entscheidend machtübenden Religion auf der Iberischen Halbinsel sprechen. Leicht nachzulesen, ich empfehle dieses Buch sehr, bei Barbara Köster, Der missverstandene Koran, Berlin 2010. Wie jede Neuentdeckung werden auch diese Forschungen der Inara-Gruppe von alteingesessenen Akteuren, auch Professoren und Doktoren, also dem wissenschaftlichen Establishment, bekämpft und bestritten. In unserem Falle nicht zuletzt aus tagespolitischen Gründen. Wer Recht hat, sei hier nicht entschieden. So oder so, bis 1600 gehörte der Islam zu Südwesteuropa, wenngleich noch nicht zu Deutschland. Um einen deutschen Hobbyhistoriker, der zeitweilig Bundespräsident war, zu zitieren. Zu Südosteuropa gehörte der Islam bereits seit dem 14. Jahrhundert. Also wir springen vom Südwesten Europas zum Südosten Europas. Im Jahre 1354 eroberten die Osmanen unter Sultan Orhan mit Gallipoli die erste Stadt auf europäischem Boden. 1453 wurde bekanntlich Konstantinopel, das altrömische, dann oströmisch-byzantinische, eingenommen. Erst war diese Stadt heidnisch, dann römisch-katholisch, griechisch-orthodox und bis heute als Istanbul muslimisch. Der europäische Teil Istanbuls, sowohl der Türkei, gehören zwar nicht zum Abendland, wohl aber zu Europa. Ebenso schon seit dem 14. Jahrhundert die muslimischen Albaner, Bosnier und die muslimischen Bulgaren oder die muslimische Minderheit in Bulgaren. Zum Abendland gehört diese Region nicht, doch mit diesem vielfach verflochten ist sie allemal. Das gilt erst recht fürs wahrlich abendländische Wien. Vor dessen Toren standen die Türken 1529 und 1683. Was wäre, wenn sie Wien erobert hätten? Wie christlich wäre das Abendland geblieben? Ob es gefällt oder nicht, historisch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gehört der Islam nicht zu Kleindeutschland, sehr wohl aber zu, Entschuldigung, Großdeutschland, also Österreich, Kaiserreich. Und damit eindeutig zu Europa. Was für den Islam im christlichen Abendland gilt noch mehr und viel früher fürs Judentum. Religiös-theologisch ist das unbestreitbar, auch demografisch. Lange, lange bevor die Germanen Christen wurden, gab es in Europa Juden, auch nördlich der Alpen. Mit der noch nicht christlich-römischen Macht zog auch die jüdische Hochkultur und Religion etwa seit der Zeitenwende zum Beispiel an Rhone, Donau, Rhein und Mosel. Damals hockten die vorabendländischen Germanen und Kelten wahrscheinlich nicht wie ihre Nachfahren im 20. und 21. Tourismusjahrhundert auf oder unter Kokospalmen. Aber die Germanen träumten und besangen, wie später Wilhelm Müller und Franz Schubert, den Lindenbaum vor dem Tore. Nicht einmal die Eiche war damals typisch deutsch. Jahrhunderte vor den Kirchen gab es in Germanien, Gallien und Britannien Synagogen. Christliches Abendland? Die christliche Gegenoffensive ließ nicht auf sich warten. Sie kam. Denken wir an die Rolandssage um Karl den Großen. Muslime raus, steht da nicht. Aber so war es gemeint. Das mittelalterliche Gegenstück zum neuzeitlichen Juden raus folgte im nun wirklich kirchlich-christlichen, Sie werden sehen, das ist mir eine wichtige Unterscheidung, kirchlich-christlichen, weniger christlich-barmherzig milden und kaum jesuanischen Zeitalter, nämlich seit den Kreuzzügen ab 1096. Am Rhein wurden Juden vom Pöbel regelrecht abgeschlachtet. Der niedere Klerus war nicht ganz unbeteiligt. Der hohe Klerus versuchte, die Juden zu schützen. Aus wirtschaftlichen ebenso wie theologischen Gründen tat das der hohe Klerus. Nämlich, jetzt wird es ein bisschen kompliziert theologisch, also Vorwarnung. Nämlich, die Juden, so die Theologie, völlig lupenrein, sollten als Zeugen der Ecclesia Triumphans leben, also der triumphierenden Kirche. Und Tote können bekanntlich kein Zeugnis ablegen. Der Grundgedanke als Maxime verkürzt und vereinfacht folgte politisch praktisch in der christlich-kirchlichen Theologie zu der folgenden Maxime: Juden diskriminieren ja, Juden liquidieren nein, wegen der Zeugenschaft. Christlich-theologisch verfeinert und päpstlich abgesegnet wurde dieser Ansatz 1215 durch das vierte Laterankonzil. Nicht alle Vertreter des hohen und niederen Klerus befolgten jene Maxime, sonst wäre es nicht seit der großen Pest im 14. Jahrhundert zu Quasi-Pogromen oder im 15. und 16. Jahrhundert zu Judenvertreibungen im Herzen des christlichen Abendlandes gekommen. Juden raus und Muslime raus ist keine zeithistorische Erfindung. Erinnert sei an die judenmörderische Inquisition vom 13. bis 18. Jahrhundert. Sie trug seit dem 15. Jahrhundert durch ein verbohrt missverstandenes Christentum, sozusagen vormodern, rassistische Züge. Limpieza di sangre, Reinheit des Blutes, sollte unter den abendländischen Spaniern hergestellt werden. Oft wird dieser vormodern rassistische Aspekt auch von der Wissenschaft übersehen. Selbst nach dem Ende der Inquisition bis ins 19. Jahrhundert, in der Mischära, 19. Jahrhundert nenne ich Mischära aus Aufklärung, Revolution und Restauration, wurde in Spanien gegenüber nur vermeintlichen Christen wie den Nachfahren getaufter Juden und Muslime diese menschenfreundliche Praxis der Blutreinheit fortgesetzt. Christlich im genuin christlichen jesuanischen Sinn der Evangelien kann all das im christlichen Abendland nicht genannt werden. Denn seit dem späten 10. Jahrhundert, sprich seit Kreuzzügen und Reconquista, galt im christlichen Abendland in zyklischen Abständen, teils funktional, ökonomisch motiviert, ganz unjesuanisch, Juden raus oder Muslime raus oder beide raus. Das Sündenregister des kirchlich-christlichen Abendlands ist lang. Dabei ist eine fundamentale Einschränkung vorzutragen. Christentum und Kirchen waren und sind nicht gleichzusetzen. Noch einmal, Christentum und Kirche sind und waren nicht gleichzusetzen. Stichwort Aufklärer. Dass Aufklärer wie Voltaire frei von antijüdischem und antimuslimischem gewesen wären, kann man wahrlich nicht behaupten. Freilich gab es auch Aufklärer anderen Kalibers, Lessing zum Beispiel. Von einigen Aufklärern gewollt, von anderen nicht, aber letztlich von der Aufklärung bewirkt, begann im christlichen Abendland allmählich die Entchristlichung, im Fachjargon Säkularisierung, sprich die Entfernung und Entfremdung von Religion an sich und fast jedermann für sich. Wer, was, wo ist heute im Abendland, abgesehen von Minderheiten, noch wirklich christlich? Christlich-kirchlich oder jesuanisch? Überspitzt könnte man Deutschland, besonders im Osten, eine Heidenrepublik nennen. Das übrige Abendland ist längst weder kirchlich noch christlich und schon gar nicht christlich im jesuanischen Sinn. Wie in der Antike und im Mittelalter folgten den Wellen von Morgenland ins Abendland umgekehrt die Wellen vom Abendland ins Morgenland. 1683 Türkenabwehr vor Wien, Beginn des abendländischen Rollback ins Osmanische Reich. Zu nennen wäre dann Napoleons Orientabenteuer in Ägypten, Palästina und Syrien in den Jahren 1798-99, Britanniens Vordringen von Malta über Zypern, Ägypten, Palästina, Mesopotamien in den Jahren 1800 bis 1920. Eine Wende kurzfristig ohne Welle, in die eine oder andere Richtung folgte nach dem Zweiten Weltkrieg. Für die Ära danach sind zwei Stichworte zu nennen. Kalter Krieg und Entkolonialisierung. Im Kalten Krieg gab es einen scheinbar ganz neuen Ost-West-Konflikt zwischen West und Ost, dem Abendland, das kurzerhand zum Nordatlantik wurde, und dem geografischen Morgenland, Sowjetunion, in deren Osten bekanntlich die Sonne fast so früh aufgeht wie im Land der aufgehenden Sonne, also in Japan. Etwas willkürlich, wenngleich nicht nur gewollt, ließ sich sowohl historisch als auch theologisch dieser kaltkriegerische Ost-West-Konflikt unschwer in die Kontinuität früherer Orient-Okzident-Rivalitäten einordnen. Moskau, das dritte Rom, galt als Byzanz II und die Diktatur der Originalton Konrad Adenauer, die Diktatur der Sowjets, wurde in die Tradition des byzantinischen Absolutismus gestellt. Das zweite Stichwort, Entkolonialisierung. Nun drangen neue, keine unmittelbar abendländischen Mächte, direkt oder indirekt ins Morgenland. Die Sowjetunion und die USA. Dann ab 1956 die nächste, bis heute anhaltende, sowohl zyklische als auch durch Einzelereignisse ausgelöste Welle vom Morgenland ins längst nicht mehr christliche Abendland, dass sein Christentum, wenn überhaupt, ich wiederhole absichtlich, inhaltslos und deshalb wenig überzeugend oder überzeugt benutzt, um diese Wellen zu brechen. Ich rede von den muslimischen Migrationen aus Nordafrika und dem Vorderen Orient nach Westeuropa, wobei sich durchaus die Frage stellt, ob wir es hier mit Zyklen bzw. Wellen oder einer neuen Struktur zu tun haben. Ich neige zum strukturellen Verständnis, denn? Erstmals im uralten Clash und Crash von Abendland und Morgenland erleben wir keine Invasionen, sondern Migrationen, regelrechte Völkerwanderungen ins nachchristliche, weitgehend nichtchristliche und teils originär, also von sich aus antichristliche Abendland, strömten und strömen Millionen Muslime. Ein Ende ist nicht abzusehen. Das mag gefallen oder nicht, so ist es. Das bedeutet, wir erleben im Abendland eine demografische, soziologische, theologische, kulturelle und zivilisatorische Revolution oder, wenn es eher beliebt, Transformation. Nein, das Abendland wird nicht morgenländisch, aber im Abendland ist und wird immer mehr Morgenland. Mehr Morgenland heißt mehr Muslime. Mehr Muslime heißt mehr Religion, mehr Islam und unabhängig von Muslimen noch weniger Kirche, weniger Christentum. Ob weniger Kirche, weniger Moral bedeutet, sei dahingestellt. Eingeleitet wurde diese neue Struktur, wie gesagt, 1956, unmittelbar nach der Unabhängigkeit Marokkos und Tunesiens und beschleunigt seit 1962 mit dem Rückzug Frankreichs aus Algerien. All das lange vor dem arabischen Frühling von 2011 folgende, der bekanntlich ein Winter wurde, und lange vor der Fluchtwelle von 2015 FF. Konflikte, Krisen, Kriege und Bürgerkriege um und in Palästina, Libanon, Syrien, Irak, Libanon, Libyen, Tunesien, Algerien, Korruption und Dauerelend in der überwiegend muslimischen Subsahara lösten und lösen eine Migrationswelle nach der anderen ins entchristliche oder entkirchlichte Abendland aus. Wo und wenn weder Kriege noch Bürgerkriege jene Wellen bedingten, wirkten wirtschaftliche Magnet- oder Überlebensfaktoren ins nachchristliche Abendland. Mauerbau und Stacheldraht, also das plötzliche Ausbleiben von Arbeitskräften aus der DDR, waren seit August 1961 das Startsignal für die zunächst gemäßigt muslimisch-türkische Migration ins damals noch halbwegs christlich-kirchliche Westdeutschland. Die Türken stehen nicht wie 1529 und 1683 vor Wien, sondern im Bild gesprochen in Berlin und anderswo im Abendland. Das ist keineswegs der neuerliche Untergang des Abendlandes, doch eine nicht nur demografisch, kulturelle und religiöse Transformation bzw. Revolution. Wer ernsthaft die Entchristlichung des Abendlandes und damit indirekt dessen Untergang beklagt, muss, bevor über Islamisierung gejammert wird, erstens die Kirchen also im jesuanischen Sinne verchristlichen, sage ich Ihnen als Jude, muss also die Kirchen verchristlichen und zweitens sein Christentum nicht unbedingt praktizieren, wohl aber kennen. Wer nicht einmal weiß, weswegen Christen jenseits des Geschenketerrors Weihnachten und Ostern oder Pfingsten feiern, ist unfähig, mit Angehörigen anderer Religionen den überlebenswichtigen Dialog zu führen. Vielleicht wird das Abendland irgendwann im jesuanischen Sinne christlich und der Islam in Europa ein europäischer Islam. Wer weiß. Vielen Dank.
Der Historiker Michael Wolfsohn sprach über mehr Fiktion als Fakt, das christliche Abendland auf einer Veranstaltung der Theologischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg. Nachdem wir uns heute mit der Entstehung des eigentlich nicht richtig vorhandenen christlichen Abendlandes beschäftigt haben, kommt morgen der Untergang dran. Wir haben dafür zu Gast Professor Christian Polke. Er hält sogar einen Nekrolog auf den Okzident.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.